Ich die Situation am Telefon, man will irgendeine Organisation erreichen und dann tötet es da irgendwie död. Bitte haben Sie einen Moment Geduld, Sie werden gleich verbunden. Der Moment ist meistens gelogen, muss man ja ehrlich sagen. Man wartet im Wartezimmer, in der Schlange beim Einkaufen, auf eine dringende Paketsendung vor dem Urlaub, auf den Rückruf einer Freundin, man wartet im Stau auf der Autobahn. Bei Konferenzen, man wartet in der Schlange vorm Klo. Man wartet, dass jemand auf eine E-Mail antwortet, auf den Zug, auf die Bahn. Ich habe gelesen, dass jeder Mensch statistisch gesehen 5 Jahre seines Lebens mit Warten verbringt. Und sofort entspannt man sich doch, weil man sagt, wenn es 5 Jahre sind, meine Güte, dann warte ich eben. Ich habe am Anfang des Gottesdienstes hier, hat Fridtjof oder Arek, weiß ich nicht, die Technik, einige Zitate hier an die Wand geworfen. Ich lese noch mal 2, 3 davon vor. Unbezwinglich ist, der warten kann. Abzuwarten erfordert oft mehr Stärke als das Handeln. Warten zu müssen ist eine freundliche Einladung zu einer kleinen Meditation. Finde ich auch sehr schön. Alles kommt zur rechten Zeit, wenn die Menschen lernen würden zu warten. Ja, vielleicht. Ein hochsensibles Tiefenerlebnis. Warten. Also ich würde sagen, es kann es sein. Es ist es nicht unbedingt, oder? Und ein Steuerberater im Ruhestand, das fand ich so schön, der sagte mal, Wartezeiten sind auch manchmal Wachstumszeiten. Und Dietrich Bonhoeffer zum Schluss dieser Zitate sagte, jedes Werden in der Natur, im Menschen, in der Liebe muss abwarten, geduldig sein, bis seine Zeit zum Blühen kommt. Das ist mal ein weiser Satz, finde ich. Liebe Gemeinde, wir gehen gemeinsam diesen Weg von Ostern zu Pfingsten. Was bewegt Menschen auf diesem Weg? Wir wollen und haben uns in letzter Zeit schon einige Menschen angeguckt aus dem Neuen Testament, die diesen Weg gegangen sind, von Ostern zu Pfingsten, und machen heute Fortsetzung mit der Themenreihe Osterleute. Und heute Osterleute warten. Der Predigttext steht in Apostelgeschichte 1, die Verse 10 bis 14. Aber ich lese schon mal ab Vers 1, wegen des Zusammenhangs ist das ganz gut, diese Verse vorher auch zu hören. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist es jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Und jetzt kommt der eigentliche Predigttext ab Vers 10. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wohin Jesus entschwunden war, standen mit einmal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Darauf kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde, von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenen Hauses, das ihnen schon vorher bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Osterleute warten. Wir wollen heute einen Blick auf Maria werfen, die nur ganz am Ende hier wirklich vorkommt. Der Verfasser der Apostelgeschichte, der Lukas, der Arzt, schreibt aber in seinem Evangelium schon von Maria. Im Lukas-Evangelium lesen wir in den ersten zwei Kapiteln eine ganze Menge über Maria, die Mutter Jesu. Da wird ihr durch einen Engel angekündigt, dass sie schwanger ist, obwohl sie nicht verheiratet ist. Dass sie einen Sohn gebären wird, ein großer Schock. Dann lernt sie, welche Bedeutung dieser Sohn haben wird. Er wird das Friedensreich Gottes aufbauen. Dann erlebt sie, wie ihre Tante Elisabeth sie segnet wegen dieses Kindes, das sie in sich trägt. Dann wird Jesus geboren. Dann erlebt Maria, wie zwei Menschen besonders auf ihr kleines Baby warten, die auf den Messias gewartet haben und die Jesus in ihm erkennen. Dann erlebt sie, wie sie auf ihren 12-jährigen Sohn warten muss, beziehungsweise wie sie sich auf die Suche machen muss, weil er, ich sag mal, abgehauen war. An anderer Stelle, nicht bei Lukas, hören wir, wie Maria wartet, bis Jesus auf einer Hochzeit ein Problem in die Hand nimmt. Sie hat, das wissen wir aus dem Johannesevangelium, Jesu Leidensweg mitverfolgt, miterlebt. Sie war da, bei der Hinrichtung und bei seinem Tod. Und mit Sicherheit ist Jesus eher als Auferstandener begegnet, auch wenn das detailliert nicht beschrieben wird. Aber in diesen 40 Tagen, in denen Jesus Menschen begegnet ist, war mit Sicherheit Maria dabei. Davon bin ich einfach überzeugt. Bei Lukas hören wir dann hier wieder von ihr, in der Apostelgeschichte, wo sie bei den anderen Jüngern ist und anderen Frauen nach der Auferstehung Jesu. Liebe Gemeinde, wenn sich jemand mit Warten auskennt, dann Maria. Sie wartet auf die Geburt ihres Sohnes. Sie wartet in Ägypten bei der Flucht darauf, dass sie irgendwann wieder nach Hause kommen. Sie wartet darauf, dass sich bei Jesus so das Besondere zeigt, während er aufwächst. Sie wartet, dass Jesus eingreift bei verschiedenen Gelegenheiten. Sie wartet auf das, was nach dem Tod passiert. Sie wartet auf die Erfüllung der Verheißung Gottes. Warten gehört zu Menschen, die mit Gott leben, dazu. Schon im Alten Testament wird gewartet. Menschen warten immer wieder auf das gnädige Eingreifen Gottes. Als das Volk in eine Krise gerät, wartet man auf Gottes Eingreifen. Und sie warten auf den Messias. Das zieht sich so durch das Alte Testament. Sie warten auf den, den Gott schicken würde, um Gottes Friedensreich zu bauen. Auch im Neuen Testament wird gewartet. Es könnte sicher spannend sein, mal das Neue Testament, vor allem die Evangelien, zu lesen mit diesem Hintergedanken, wer wartet da eigentlich auf was oder wen. Und hier warten jetzt Maria und andere Frauen und die 11 Apostel und die Brüder Jesu. Sie bilden gemeinsam sozusagen den Kern der Jerusalemer Urgemeinde. Und sie warten nicht einfach so in den Tag hinein, sie warten auf was ganz Bestimmtes, nämlich auf die Einlösung dessen, was Gott versprochen hat, durch Jesus und durch die Engel. Jesus hatte, kurz bevor er in den Himmel aufgenommen wurde, im Namen Gottes, seines Vaters, versprochen, dass sie den Heiligen Geist bekommen würden. Die Apostel vermuteten, dass das dann zusammenfällt, der Heilige Geist und das Reich Gottes, das vollständige Reich Gottes. Obwohl Jesus eigentlich das schon so ein bisschen erklärt hat, so der Heilige Geist kommt bald und das Reich Gottes, da sagte er ja, es ist nicht eure Sache, das zu wissen, wann das passiert. Das kann ja schon ein Hinweis sein, dass das vielleicht doch nicht so zusammenfällt. Ganz klar ist, dass er das baldige Kommen des Geistes Gottes verspricht und darauf sollten sie warten und dann würden sie seine Zeugen sein. Erstmal in der näheren Umgebung und dann bis an das, sagen wir, damals bekannte Ende der Welt. 10 Tage dauert das, bis es dann schließlich Pfingsten ist, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber diese Zahl kannten weder Maria noch die anderen Frauen noch die Apostel oder die Brüder Jesu. So mussten sie einfach warten. Sie haben die Zeit genutzt, Gemeinschaft zu haben und miteinander zu beten. Sie warten aber auch noch auf etwas anderes. Nicht nur auf den Heiligen Geist. Denn die Engel hatten es ihnen ja gesagt, als Jesus nicht mehr da war. Was starrt ihr in den Himmel? Das klingt ja schon so ein bisschen, ich guck da nicht so doof in die Gegend rum, sondern guckt mal, was jetzt dran ist. Dieser Jesus, sagen sie, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Das ist für eine Zusage. Er ist zwar dann weg, aber er kommt wieder. Die Zusage Gottes. Wann das geschehen würde, das sagen sie leider nicht. Also heißt es auch in diesem Punkt, warten. Und es ist anzunehmen, dass Maria und all die anderen gedacht haben, das wird so ein großes Ereignis, beides. Aber das war nicht so. Sie erleben das Kommen des Geistes. Pfingsten wird ja ganz ausführlich dann geschildert hier in Apostelgeschichte 2. Das werden wir dann nächsten Sonntag uns genauer angucken. Das ist erfüllt, aber die Wiederkunft Jesu, darauf warten wir auch immer noch. Der Apostel Paulus hat sich dieses Themas angenommen und macht es zu einem der Schwerpunktthemen. Und ich lese mal einige Sachen vor, die er dazu gesagt hat, aus Römer 8. Da sagt Paulus, und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des zukünftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Söhne und Töchter Gottes bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Also das von dem Geist die Rede, das ist schon der erste Teil, das ist schon erfüllt, den wir haben. Aber diese völlige Verwirklichung, Gottes Sohn, Gottes Tochter zu sein, darauf warten wir noch. Und einige Verse vorher, auch Römer 8, sagt er, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Das ist also ein kosmisches Ereignis, das geht gar nicht nur um uns. Die ganze Schöpfung wartet, die sehnt sich, wie so eine schwangere Frau. Da sind diese Vergleiche mit dem, was jetzt an Leid passiert, dass das so die Geburtswehen sind. Und die sind, habe ich mir sagen lassen, können sehr schmerzhaft sein. Das erleben wir ja auch. Manches ist sehr schmerzhaft, was wir hier erleben. Aber dann ist irgendwann das Neue da. In Philipper 3 schreibt Paulus, wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Im 1. Korintherbrief schreibt er den Korinthern, den Christen dort, nun wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Und als letztes noch Titus 2. Gottes Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Das waren nur einige ausgewählte Verse. Ich habe das schon sehr reduziert. Ich finde das sehr spannend zu sehen, wie viel Raum diese Hoffnung einnimmt. Und nebenbei gemerkt, im Neuen Testament sind die Worte Warten und Hoffnung oft sehr, sehr gleich, austauschbar. Hoffen, harren auf etwas und warten, dass etwas passiert. Im apostolischen Glaubensbekenntnis sprechen Christen jeder Konfession: Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Nun sprechen wir das kaum, aber in anderen christlichen Kirchen ist das üblich, jeden Sonntag dieses Bekenntnis zu sprechen. Und inhaltlich sind wir da voll bei. Christus wird wiederkommen, das ist unser Glaube als Christen. Und deshalb ist Warten ein wesentlicher Bestandteil der christlichen Nachfolge. Ich finde den Satz so schwer. Denn Warten ist ja nicht nur schön. Also wenn ich darauf warte, dass meine Freundin mich besucht oder auf den nächsten Gottesdienst, das ist ja schön. Aber manchmal ist Warten auch nicht so schön. Wir warten darauf, dass Gott auch jetzt schon in unser Leben eingreift und in das Geschehen dieser Welt. Und wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt und sich alles erfüllt, was Gott versprochen und verheißen hat. Das heißt, wir sind als christliche Gemeinschaft eine Wartegemeinschaft, eine Hoffnungsgemeinschaft. Es gibt Verheißungen Gottes, die Gott noch nicht eingelöst hat. Und darauf wollen wir hoffen und das erwarten, dass das passiert eines Tages. Und wir müssen einfach wissen, dass wir in dieser Zwischenzeit leben, zwischen dem Ausgießen des Geistes und der zweiten Wiederkunft Jesu, dem zweiten Kommen Jesu. Wir sind dazwischen. Wir sind Kinder Gottes, aber die volle Kindschaft werden wir erleben, wenn wir bei Gott sind. Das kann man auf der einen Seite bedauern und so ein Mist, dass hier noch nicht alles so ist. Oder wir können das akzeptieren und sagen, aber diese Hoffnung und diese Gewissheit, dass eines Tages das alles so sein wird, wie Gott sich das vorgestellt hat, die trägt uns auch durch dieses Leben. Wir haben einiges mit Maria gemeinsam. Wir sind zum Warten aufgerufen. Wir warten auf Gott. Und das Gute ist, dass dieses Warten begründet ist. Wenn ich darauf warte, dass ein Anruf kommt oder dass der Zug kommt, da kann ich mir nicht immer wirklich sicher sein. Da können wir jetzt noch andere Beispiele einfügen. Das ist dann manchmal unbegründetes Hoffen. Aber auf Gott zu warten, das ist begründet. Das hat Gott ja schon zu allen Zeiten gezeigt, dass er da ist und dass er eingreift, dass er seine Zusagen wahr macht, dass er zu seinem Wort steht. Der Heilige Geist ist ja gekommen, das, was Gott verheißen hatte. Der Heilige Geist erfüllt alle, die an Jesus als Sohn Gottes glauben. Und er bewirkt schon ganz viel in dieser Welt, was wir vielleicht noch gar nicht sehen. Liebe Gemeinde, ja, mir fällt Warten eher schwer, muss ich gestehen. Ich bin eher ungeduldig, aber ich lerne warten und lerne, das Positive zu sehen. Und mittlerweile kann ich sogar bei Edeka an der Kasse stehen und bin höchst geduldig, wenn ich da warte und kann diese Zeit einfach genießen. Und ich denke so, jetzt habe ich mal Pause, ich muss nichts machen. Das entspannt ja auch, das mal so zu sehen. Warten nimmt mir die Dinge aus der Hand und macht mir klar, ich habe nicht alles in der Hand und das muss ich auch nicht. Das ist das Entspannende am Warten. Warten heißt, da können Dinge geschehen, die ich nicht machen kann. Es gibt ein Lied, das wir hier manchmal singen, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Das ist, beruft sich auf die Stelle von Jesaja aus dem 40. Kapitel, wo es heißt, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Man könnte auch übersetzen, die auf den Herrn warten, die bekommen neue Kraft. Es gibt Kraft, auf Gott zu warten. Es klingt irgendwie, als ob sich das widerspricht. Das müsste doch Kraft geben, wenn Gott da ist und eingreift. Aber das Warten an sich gibt Kraft, weil es die Dinge in Gottes Hand lässt, da wo sie hingehören. Ich habe schon manchmal erlebt, wie manches besser wurde, weil ich mich getraut habe, einfach mal zu warten, statt hektisch drauf loszumachen. Manchmal habe ich gemerkt, dass ich durch meine Hektik und mein Machen manches tatsächlich verschlechtert habe. Es gibt Dinge in dieser Welt und im Reich Gottes, die wir nicht beschleunigen können. Wachstum können wir nicht machen. Wir können nicht an Gottes Reich ziehen und hoffen, dass es dadurch größer wird. Vieles im Leben, auch und gerade im Leben mit Gott, ist ein Prozess. Das ist eine lange Entwicklung. Das geht nicht von heute auf morgen. Und ich denke mir immer, wenn Gott schon mit uns Geduld hat und warten kann, dass mancher Prozess in uns weitergeht, dann sollten wir auch mit uns selber und auch mit anderen Geduld haben und warten können. Aber es stimmt, ich wünsche mir manchmal, dass Gott doch schneller und deutlicher eingreift. In meinem Leben, bei einigen von uns hier, in dieser Welt. Und da warte ich nicht gerne. Und vielleicht ist manchmal auch die Frage wichtig, sind wir jetzt vielleicht gefragt? Ist jetzt vielleicht Warten gar nicht dran, sondern sind wir jetzt dran, mal in die Hufe zu kommen? Ist es an mir jetzt etwas zu tun? Oder ist es jetzt tatsächlich Zeit, den Dingen und Gott Raum zu geben, die Gott unsichtbar tut? Das ist eine Frage, auf die gibt es keine allgemeine Antwort. Das ist jedes Mal neu zu erfragen. Ist jetzt Warten dran oder dass wir Dinge tun? Ich finde, es ist eine sehr entlastende und mutmachende Botschaft, dass wir warten dürfen. Dass nicht alles jetzt schon sein muss, sondern dass Dinge sich entwickeln können. Und dass Gott schon macht. Unsichtbar, irgendwo und irgendwann blüht da was ganz Tolles auf. Gottes Reich wächst. Es ist schon da. Aber wir warten auch darauf, dass es noch kommt. Wir warten auf Gott in unserem Leben und in dieser Welt. Er will gerne kommen, aber er ist auch schon da. Gott ist da, Gott kommt in aller Herrlichkeit. Ich wünsche uns, dass wir diese beiden Aspekte ja in unserem Leben mit Gott gut vereinen können und beides genießen können, dass Gott schon da ist, dass Gott schon tut, aber dass wir auch immer noch warten, dass er jetzt handelt und dass später das Eigentliche auch erst noch kommt und dass uns das Kraft gibt, manches auszuhalten, was hier nicht so positiv für uns ist. Gott ist da, Gott kommt. Halleluja. Amen.